Moin zusammen. Heute war Nicole Schröer zu Gast. Wir haben die nächste Folge aufgenommen.
Genau. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben ein paar neue Kategorien, die wir zwischendurch immer mal wieder einstreuen werden. Verschiedene Themen. Seid gespannt, hört euch an. Gehört alles zum Plan. Viel Spaß! Inside, der Podcast der Leue und Nil Gruppe. Ja, herzlich willkommen, Nicole. Schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Ja, sehr gerne. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal in unsere erste Kategorie. Der berufliche Plausch. Genau. Und zwar fangen wir doch mal an mit deinem eigentlichen Karriereweg, und zwar deine Karriere vorm Schuleintritt, als Nicole eingeschult wurde, bis heute.
Einschulung, ganz normal. Grundschule, noch im Bonner Raum. Ich bin in Bonn geboren und dort auch zur Schule gegangen, dort aufgewachsen. Danach ins Gymnasium in Bonn, also der ganz normale Schulweg, den man heutzutage üblicherweise hat. Danach habe ich das gemacht, sag mal so, was wir alle im Versicherungsbereich machen, keiner will dahin. Und ich bin erstmal studieren gegangen. Ich habe Latein und Germanistik auf Lehramt studiert und nach dem ersten Semester schon festgestellt, dass mir das alles viel zu theoretisch ist und gar nicht mein Ding ist, und habe dann entschieden, dass ich eine kaufmännische Ausbildung machen möchte. In dem Moment war es mir eigentlich fast egal was, habe mich umgeguckt, was kann ich bekommen, und war mitten im Jahr und konnte zufällig zum 1.4. in der Allianz-Agentur noch einsteigen in das alte Ausbildungsjahr. Das war natürlich für mich perfekt, sodass ich kaum Zeit verloren habe. Und bin dann tatsächlich da reingerutscht. Wir hatten in der Berufsschule da Blockunterricht und bin im Prinzip mit dem Blockunterricht eingestiegen in die Gruppe, die am 1.8. vorher angefangen hat. Und dann ganz normal im Bereich der Agentur die Ausbildung gemacht, bei der Allianz in Köln teilweise, 3 Monate noch mit reingeschnuppert. Und was ich danach wusste, war sicher, dass ich nicht in der Agentur bleiben möchte. Aber ich habe zumindest in der Agentur, und das ist der Vorteil, man lernt sehr viel, weil man wirklich in den Privatbereichen und Gewerbebereichen da einfach reingeschmissen wird. Und da wird halt nicht groß, da gibt's keine, also für mich gab es zumindest keine sehr genaue, strukturierte Ausbildung, sondern es war, hier ist das Telefon, da ruft einer an, sieh zu, dass du dem eine Antwort gibst. Und dann hat man sich da eingearbeitet, hat versucht zu verstehen, wie Bedingungen funktionieren. Ich glaube, ich habe die Kfz-Bedingungen 5-mal gelesen und wusste immer noch nicht, was es war. aber ja, das ist so in der Agentur halt ein bisschen anders als bei uns. Es ist schön, dass es hier anders ist, dass man eben noch herangeführt wird. Aber man hat auch viel gelernt, man hat sich viel beigebracht. Und nach der Ausbildung bin ich dann aus privaten Gründen ins Ruhrgebiet gezogen und hatte mich dann beworben. Ja, und so bin ich bei Loyal Nil gelandet, wirklich auf reinen Zufall. Ich habe eine reine Initiativbewerbung gemacht, habe gesagt, ich suche einen Job. Bin eingeladen worden und bin hier im Vorstellungsgespräch gefragt worden, würden Sie auch international arbeiten? Habe ich gedacht, ja, klar, warum nicht? Was immer das ist. Und so bin ich in international gelandet.
Okay. Kannst du dich denn noch erinnern, was dir damals so irgendwie besonders an der Firma gefallen hat, dass du dich dann am Ende auch für Loyal Nil entschieden hast?
Ja, also grundsätzlich fand ich den Bereich Makler super interessant, dass man eben weiterhin in einem Bereich bleibt, wo man mit allen Sparten zu tun hat, wo man eben auch die Möglichkeiten hat, alles eben sich anzuschauen. Also das war für mich dann prinzipiell ein Neuland, dass man auch mit vielen verschiedenen Versicherern arbeiten kann. Das war bei der Allianz halt anders. Da hat man ja nur diese eine, den einen Bereich gehabt, beziehungsweise die eine Möglichkeit gehabt. Mhm. Und das hat mich schon sehr gereizt, dass man da eben viel weiter aufgestellt ist, viel breiter aufgestellt ist und auch, ohne dass ich mir da viele Vorstellungen machen konnte zu der Zeit, da war ich 23, dass man einfach die Möglichkeit hat, mit unterschiedlichsten Kunden, mit Industriekunden eben auch zu tun zu haben. Wie viel das wirklich ist, das wusste ich zu der Zeit gar nicht. Ich bin ja relativ blauäugig, glaube ich, da auch reingekommen, weil was ist international, wenn man da gefragt wird. Man muss auch dazu sagen, zu der Zeit war international im Haus anderthalb Personen. Ich bin auch zur Hälfte bei TV eingestellt worden. Also mein Anstellungsvertrag sagt 50% TV, 50% Ausland hieß es damals noch. Mhm. Ich habe aber nie für TV gearbeitet. Es wurde dann relativ schnell, hat sich das Ganze entwickelt. Wir waren anderthalb Personen. Und heute sind wir 14. Also man sieht schon, was da auch für eine Entwicklung drin ist. Ja. Und das war ein geheimer Schrank, der war abgeschlossen damals. Ich weiß nicht, warum der so geheim war. Da waren einfach ein paar Informationen zu den Auslandsgesellschaften unserer Kunden und zu den Versicherungen drin. Mhm. Das war aber man kann es überhaupt nicht mehr vergleichen zu dem, was wir heute machen.
Das kannst du da aus dem Stegreif eine ungefähre Range raushauen? Wie viele Kunden hatte man da dann so, die wirklich Ausland, wie es damals hieß, beansprucht haben?
Ja, 3, 4, 5.
Krass.
Höchstens 3. Ja. Also die ausländische Gesellschaften hatten, das war ja keine echte Koordination. Man hat dann mal irgendeinen Makler, der drin war, angeschrieben, hat gesagt, hier, das ist unser Kunde, könnt ihr uns mal sagen, was ihr für die platziert habt.
Ja.
Das war im Prinzip der Anfang. Also das war ein ganz anderer Ansatz und eine ganz andere Geschichte, die man da gemacht hat. Und dann hat man erst im Prinzip, also zeitgleich mit mir, hat damals mein dann anschließender Vorgesetzter angefangen, der Herr Finus, und der hat dann im Prinzip die Dinge ein bisschen koordiniert, der wusste, wie internationale Programme sind, der hat das Ganze aufgebaut, dann kam das Netzwerkthema, weil ohne Netzwerk kann man ja auch nicht viel machen, das ist alles relativ zeitnah dann auch direkt danach passiert, dass sich da unheimlich viel entwickelt hat, viel aufgebaut wurde auch und dann auch ganz anders an die internationalen Dinge herangegangen wurde. Das war am Anfang nicht so.
Cool. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Jetzt ist es ja so, dann bist du bei im Prinzip ja 50% TV und 50% Ausland eingestiegen. Wie war denn dann so deine persönliche Entwicklung in der späteren International-Abteilung? Wie hat sich da so dein Weg dann entwickelt oder gestaltet?
Wie gesagt, TV habe ich gar nicht gemacht. Also das war von Anfang an, es passierte dann einiges. Wir hatten Großkunden wie Babcock, die einfach dann uns da sicherlich auch geholfen haben, da richtig einzusteigen, dass man das auch machen musste, dass man anders aufgestellt sein musste, da richtig Informationen abfragen musste, anders strukturiert rangehen musste. Da haben wir viel durch gelernt, das ist ganz klar. Und durch die Geschichte ist man da so reingekommen. Ich bin von Anfang an mit Industriekunden im Gespräch gewesen. Das war unsere Zielgruppe für international logischerweise. Und da haben wir eben auch geschaut, was können wir für die machen. Wir haben uns erst definieren müssen. Wir haben gucken müssen, wie ist denn unsere Aufgabenstellung? Was machen wir genau? Wie ist die Abgrenzung zu den Fachabteilungen? Das ist natürlich alles Hand in Hand gelaufen, sehr eng auch. Aber auch da, es war ja nicht da, sondern man musste es im Prinzip erst aufbauen. Ich finde es unglaublich spannend, was sich so entwickelt hat. Und ja, das habe ich alles von Anfang an natürlich mit begleitet. Wir waren ja prinzipiell nur 2 Leute zu der Zeit, plus dann eben, Herr Finus hat das dann übernommen und hat dann eben diese Koordination auch richtig aufgebaut als Stabsabteilung, so wie sie jetzt im Prinzip auch von der Grundidee her ist. Dann das Netzwerkthema, wir haben angefangen mit einem europäischen Netzwerk, dass wir uns Partner gesucht haben, mit denen wir arbeiten, dass man dann das Ganze ausgeweitet hat, da hatten wir HSBC mit dabei als Versicherungsmakler, die saßen auch in Asien, damit waren wir in Asien auch erstmal ganz gut aufgestellt. Das hat sich alles so, es ist so vieles auf einmal passiert im Prinzip, weil wenn man einmal anfängt, so ein Thema anzustoßen, dann ist das wie so ein großer Ball, der plötzlich ins Rollen gerät. Und wir haben halt auch teilweise dann hinterher da gesessen und gar nicht gewusst, wie wir das ganze Geschäft verarbeiten sollten, weil das kann man ja auch nicht planen in dem Moment, sondern man baut diese Kontakte auf und plötzlich kommt Geschäft auch rein, also auch Geschäft an uns und gleichzeitig müssen wir unser Geschäft ausweiten. Wir mussten intern schulen, wir mussten die Außendienstler schulen und sagen, ihr müsst jetzt die Kunden ansprechen und fragen, was haben die international, denn sonst kriegen wir die Informationen nicht und das sind halt alles Dinge, die sich dann so wirklich in einer Geschwindigkeit teilweise entwickelt haben. Wir haben auch vielfach Samstag, Sonntag gearbeitet, das kam dann einfach, es musste ja verarbeitet werden, es musste dann einfach gemacht werden.
Heute würde man wahrscheinlich sagen, kleines internes Startup.
Wenn man so
will, genau. Fühlt es sich oder hört es sich gerade an.
Genau, ja, es war eine Abteilung, die im Prinzip mehr oder weniger, die gab es vorher auch, da gab es auch schon den geheimen Schrank, aber die man von der Struktur her und von der Definition, was machen wir eigentlich, dann ja tatsächlich komplett aufgebaut hat erst, ja.
Cool. Okay. Jetzt haben wir ja gerade schon mal auch den Namen Finus gehört und das war der, also ursprünglich mal der Abteilungsleiter.
Genau.
Wie kam es denn zu deiner Beförderung dann?
Ja, wir haben sehr viel natürlich auch Hand in Hand da gearbeitet. Ich bin, ich glaube 2001 zur stellvertretenden Abteilungsleiterin geworden. In so einer kleinen Abteilung sind das ja eh Dinge, die man abstimmt, wo man sehr viel macht und wo man dann einfach guckt, was kann wer übernehmen und das hat sich dann einfach so ergeben. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, dass das eine geplante Karriere war. Ich glaube, das wäre völlig falsch. Ich fand es unglaublich spannend, den ganzen Bereich. Ich fand die ganze Entwicklung toll. Man hat das mit begleitet. Man konnte sich da einbringen. Man hat tolle Ideen gehabt, was ausprobiert, wieder was zurückgenommen, wieder was Neues gemacht. Das sind ja einfach wie bei einem Startup tatsächlich auch Erfahrungen, die man im Prinzip erst aufbaut und eben erst macht in der ganzen Geschichte. Und ja, das lief dann im Prinzip Hand in Hand, dass wir da viel zusammengearbeitet haben, Kunden aufgeteilt haben, wer macht was, wer steht für was da. Gleichzeitig die Netzwerkgeschichte, der Aufbau hat ja auch Zeit gekostet und viel Initiative gefordert, dass man die Leute kennenlernt, guckt, wen braucht man dann noch. Da ist sehr viel eben auch einfach nebenher in Anführungszeichen gelaufen. Und das war neben dem Tagesgeschäft her, was man ja auch im Prinzip auch erst aufbauen musste. Insofern vielleicht finden wir uns, wenn man zurückblickend sieht, es sind jetzt viele Jahre, ich bin 28 Jahre bei der Firma, dann hat sich da aber trotzdem immer wieder was entwickelt und ich finde, das finde ich ist das Spannende, dass man auch heute noch immer wieder neue Ideen hat, wieder was neu hinzunehmen kann. International sind die Möglichkeiten einfach immens und dann zu, heute ist es natürlich viel mehr zu schauen, in welche Richtung geht man noch, was kann man wo noch ausbauen, weil wir haben ja eine Grundlage heutzutage, die gut ist und die eben auch, auf der man aufbauen kann. Und dann geht es viel mehr darum zu gucken, welche Tendenzen nimmt man auf, was sieht man vielleicht, was international passiert, wo man sich ein bisschen vorbereiten muss. Ganz anderer Ansatz als früher, wo man noch gar nichts hatte und im Prinzip von nichts erstmal gucken musste, wie kommt man irgendwie weiter. Und das war mehr oder weniger von Tag zu Tag. Also ich habe auch, das finde ich heute noch spannend, eigentlich weiß ich morgens nicht, was bei mir auf dem Tisch liegt und was der Tag so bringt. Weil klar, international, das muss man dazu sagen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, irgendwo arbeitet immer einer.
Klar.
Wir arbeiten natürlich nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche, aber wenn wir morgens anfangen, dann haben wir E-Mails, weil USA abends spät noch arbeitet von der Zeitverschiebung her, weil Asien morgens früh schon arbeitet. Also ein Arbeitsbeginn ohne eine E-Mail gibt's eigentlich nicht. Das ist, dann fragt man sich, ob irgendwas kaputt ist.
Ja. IT, hier
stimmt was nicht, genau.
Nee, hört sich auf jeden Fall sehr vielfältig einfach an, zudem ja auch einfach, muss man ja sagen, Personalführung auch noch bei dir dazu kommt. Ne? Ist ja nicht so, dass du nur in Anführungszeichen dann fachlichen Rat und Tat auch liefern musst, sondern auch da natürlich vor Herausforderungen gestellt wirst. Und ja, aber wie du sagst, hört sich auf jeden Fall nach einer spannenden Möglichkeit, sich einfach in einem Familienunternehmen auszuprobieren und vor allem geht ja auch darum, dich selber weiterentwickelt zu haben und nach wie vor auch weiterzuentwickeln. Natürlich verlangt man das von seinen eigenen Leuten auch, aber für dich ja auch eine Top-Chance damals gewesen, überhaupt in solche Bereiche reinzuschnuppern. Auf einmal kannst du netzwerken, kannst Personal führen, hast die fachliche Seite, also so ein bunter Blumenstrauß, in dem man bestimmt sich persönlich auch gut weiterentwickeln kann.
Ist einfach cool, wenn man so sieht, du hast ja gerade gesagt, was eigentlich mal das Anforderungsprofil war oder zu Beginn und wenn man sieht, was daraus entstanden ist, ist ja schon cool. Für mich wäre jetzt auch mal ganz interessant, irgendwann kam ja dann die Beförderung, dass du den Bereich komplett übernommen hast. Und da man zur Einordnung, als du Stellvertreterin wurdest, wie viele Personen wart ihr da so ungefähr?
Da waren wir muss man gerade überlegen, ich weiß nicht, wann die anderen angefangen haben, ich glaube zu dritt oder zu viert.
Okay, und da habe ich nämlich gerade noch so drüber nachgedacht, das ergibt sich jetzt aus dem Gespräch. Erstmal natürlich die Frage, als du befördert wurdest, war für dich direkt klar, ich mache das oder gab es eben auch Bedenken, das zu tun?
Also bei der Stellvertretung gar nicht. Also mein Chef hat im Prinzip gekündigt damals, der Abteilungsleiter, und da war halt natürlich die Frage, wie geht's jetzt weiter? Da habe ich viel nachgedacht. Man muss dazu sagen, ich war da 32 und Frau. Das sind zwei Dinge, die im doch sehr traditionellen und damals auch noch recht konservativen Unternehmen Loyonil schon auch zum Nachdenken in allen Bereichen geführt haben. Will man dann jemandem dann die Verantwortung schon geben? Zu der Zeit waren wir übrigens zu fünft. Also das war eine deutlich kleinere Gruppe. Also ich habe jetzt nicht gleich 14 Leute zur Personalverantwortung übernommen. Und ob ich das gemacht hätte, das ist ein ganz anderes Thema.
Das wollte ich nämlich fragen. Das ist ja schon ein Unterschied, wenn ich da so langsam reinwachse mit 4 Leuten, wo man sich denkt, wir sind eine kleine Einheit. Klar müssen wir eine Hierarchie haben, aber eigentlich sind wir ja alle hier unter uns. Ist ein Unterschied, ob man dann aber halt das macht oder eben direkt mit 14 Leuten und Personalverantwortung einsteigt. Ne? Genau. Das kann ich mir auch vorstellen.
Ja, und ich habe auch mit dem Team gesprochen damals und habe gesagt, ne, wenn wir das machen, wir sind ein Team, wir sehen uns als Team. War auch immer wichtig, weil gerade bei dem, was ich gerade erzählt habe, da ist so viel entwickelt worden, so viel neu gekommen, so viel. Wenn man sich da nicht gegenseitig hilft, dann hätte das gar nicht funktioniert. Und das ist mir heute noch sehr wichtig, dass der Teamgedanke einfach ganz, 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 ganz weit oben steht. Aber damals war es für mich extrem wichtig, steht das Team dahinter? Wenn jetzt alle gesagt hätten, nee, um Gottes Willen, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber es war dann im Prinzip so, dass alle gesagt haben, jawohl, und dann die cool. Geschäftsleitung sich dann auch entschieden hat, dass sie das eben, das Risiko in Anführungszeichen eingeht. Da ich noch hier bin,
ja, das Risiko, würde ich sagen, mag ich so hoch im Nachhinein. Also ich glaube, da können sie gut mit leben. Ja, aber das ist dann auch nochmal so ein Punkt. Damals, als du dann letztendlich diese Rolle übernommen hast, was waren so die Herausforderungen, mit denen du dich da zu der Zeit konfrontiert gesehen hast?
Also richtig große Herausforderungen gab es nicht. Gut, man musste sich überhaupt in die Personalführung einarbeiten. Der Rest lief erstmal so weiter wie vorher, weil man eben in dem Flow, nenne ich es mal, war. Man war ja eben in dieser Entwicklung. Das Geschäft kam, man hat das ausgebaut, man hat die Kontakte ausgebaut. Das ist das, was wir ja machen. Also unsere Arbeit ist ja viel Beziehungsmanagement, wirklich eben zu sehen, mit wem arbeiten wir international, die Kunden eben zufriedenzustellen, das, was wir versprechen, den Kunden auch umzusetzen. Und das war das Kernthema, was wir damals hatten. Und in dem kleinen Team war dann Personalführung wirklich nebensächlich. Das war dann nicht das Hauptthema, sondern man hat versucht, als Team dieses Ganze voranzutreiben, neue Ideen zu entwickeln. Und das manchmal kam es auch einfach auf einen zu, ohne dass man da viel für gemacht hat.
Kannst du denn da so nochmal aus Erinnerung sagen, wie viel Personal du damals gemacht hast, so anteilig und heute in deiner wöchentlichen Arbeitszeit?
Das ist schwierig zu vergleichen. Damals deutlich weniger natürlich. Also das war... Ich habe immer Gespräche geführt und ich habe immer gesagt, ich möchte gern für die Leute da sein, wenn sie irgendwas haben, und das muss auch besprochen werden. Das ist mir auch heute noch wichtig. Das ist natürlich verhältnismäßig oder proportional bei 14 Leuten mehr eben als bei 5 Leuten. Also das ist völlig klar. Also ich kann es jetzt aber von der Anzahl her gar nicht sagen. Das ist auch unterschiedlich. Es hat ja nicht jeder jede Woche irgendwas, was er mit mir unbedingt besprechen muss, was Personalführung angeht. Hat sich aber vielleicht auch durch Corona ein bisschen noch verändert. Also ich glaube, auch da hat sich Personalführung stark verändert. Das ist jetzt natürlich ein Sprung von damals bis jetzt. Aber da eben auch zu sehen, ist es nicht mehr jeder im Büro. Früher hat man sie alle im Büro gehabt. Wenn einer was hatte, dann hat er kurz gesagt, kann ich nicht mal kurz sprechen, und ist für 10 Minuten ins Büro gekommen. Heute ist nicht mehr jeder im Büro. Man muss das also anders planen, man muss es ein bisschen anders organisieren, strukturierter drangehen. Wie macht man das vom Grundsatz her? Ich habe eingeführt in Corona, dass wir eben auch gesagt haben, wir machen so 15 Minuten Austausch alle 4 Wochen mit jedem, damit man so diesen Kontakt einfach hält.
Finde ich super.
Und ist mir persönlich wichtig, weil man eben nicht mehr dieses, wir treffen uns mal eben im Büro hat, sondern oder dann vielleicht auch nicht die Zeit hat, weil im Büro dann die Termine irgendwie schon gleich festgesetzt sind an den Tagen, wo man da ist. Und dann sich wirklich die Zeit zu nehmen, zu sagen, so, das sind 15 Minuten und wir müssen auch nicht nur über die Firma sprechen. Wir können auch darüber sprechen, was der nächste Urlaub ist oder irgend so etwas.
Super.
Das sind immer Themen, die so gerne hinten überfallen.
Ja. Ich kann dir aber auch sagen, warum ich super finde, weil wir ja mit den Azubis eine Sprechstundenzeit haben, und dann machen wir das genau deshalb auch so, weil sonst kommt das zu kurz. Mhm. Und wir finden das halt auch wichtig, dass da eben dieses Persönliche dann nicht auf der Strecke bleibt, und ist eine super Geschichte, ehrlich. In deiner bisherigen Tätigkeit jetzt bei International, gibt's da so ein Highlight, wo du denkst, boah, das war richtig cool, da denke ich noch gerne dran zurück?
Nee, ich glaube, eins habe ich nicht. Ich habe ganz viele. Das ist viel schöner, finde ich.
Also was denkst du gerade?
Ich denke an Kundengewinn. Mhm. Also ich finde dieses Gefühl, wenn man darauf hingearbeitet hat, einen Kunden irgendwo zu akquirieren und dann irgendwann diese Zusage bekommt, das sind so Highlights für mich. Weil das eben so eine Bestätigung auch ist, dass das, was man rüberbringt, dass, meine, was verkaufen wir? Wir verkaufen uns ja im Endeffekt. Letztendlich ist es immer eine sehr persönliche Geschichte auch. Das finde ich ist faszinierend. Und gerade wenn man da in einem guten Team zusammenarbeitet, was wir eigentlich in den Großakquisen immer machen, dann finde ich, ist das eine tolle Geschichte. Wenn das ist so, gibt so Aufschwung und gibt auch Motivation.
Ist wahrscheinlich auch noch daher rührend, dass du den Bereich ja relativ klein kennengelernt hast. Und da ist man ja noch abhängiger. Funktioniert das jetzt? Weil nur zu sagen, wir wollen jetzt Ausland machen und jetzt wollen wir es aber richtig machen, wenn Ergebnisse ausbleiben, wird man es irgendwann einstampfen. Und das ist bestimmt ein Gefühl, was sich bei dir, kann ich mir zumindest vorstellen, jetzt nicht was süchtig macht, aber schon so. Daran wird man gemessen und man kennt es halt relativ klein und guckt, oh, es wächst und ist halt das ehrlichste Resultat oder Feedback, was man halt so bekommen kann. Ne? Und
Ist mir aber auch über genau das ehrliche Feedback. Das ist mir zum Beispiel wichtig in einem Team. Also das ist das andere Highlight. Also wirklich, dass ein funktionierendes Team da ist, dass das Team sich auch als Team sieht. Das ist für mich immer wieder so das tägliche Highlight, dass es irgendwie positiv ist, dass man auch positiv an die Arbeit rangeht. Natürlich hat man nicht jeden Tag die gleiche positive Einstellung und sagt, boah, toll, ich freue mich drauf. Aber es sollte schon überwiegen. Also ich glaube, das ist so ein generelles Thema auch. Man muss einfach gerne arbeiten gehen und dann findet man so seine Highlights in Lösungen, die man findet für einen Kunden oder im Team oder für irgendein Thema, was gerade aufgebracht wird. Das kann ein einzelner Mitarbeiter sein, das kann ein Kunde sein, das kann eine größere Geschichte sein im Haus, wo man sagt, oh, da müssen wir jetzt unbedingt eine Lösung finden. Das finde ich ist spannend und es macht auch Spaß, dann daran mitzuarbeiten. Ja. Also deswegen so ein wirklich nur das Highlight zu sagen, das ist jetzt toll. Man hat viele Sachen, klar. Man fährt mal auf eine Konferenz, man trifft mal einen Partner, wo man sagt, boah, das passt total und das ist total schön. Aber ist das ein Highlight? Nee, das gehört so zur Arbeit, aber es ist auch positiv. Und ich finde all diese positiven Momente zusammen, das sind so die Dinge, die dann mir zumindest ein gutes Gefühl geben. Dann.
Schön. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit auch mal immer wieder über Leitung gesprochen, ne? Und ist natürlich die Frage, was leitest du denn eigentlich? Und das, diese Frage ist jetzt bezogen so auf Teamgröße, Teamstruktur, Aufgaben und Tätigkeitsprofil von International.
Ja, also wir sind insgesamt 14 Mitarbeiter in der internationalen Abteilung. Wir sind aufgebaut nach drei Gruppen im Moment. Wir haben einmal eine Gruppe, die der Andreas Kasper führt. Die Gruppen darunter sind ein bisschen gemischt. Er hat jetzt etwas mehr die Kolleginnen und Kollegen, die Outgoing Business machen. Das ist das Geschäft, wo unsere deutschen Kundengesellschaften im Ausland haben, die wir im Prinzip betreuen, beziehungsweise für die wir die Koordination übernehmen. Das heißt, ein Kunde hat eine Gesellschaft im Ausland. Wir sprechen uns mit dem Hauptbetreuer, den Fachabteilungen ab. Wir schalten einen Makler ein in dem Land, sehen zu, dass das vor Ort vom Kontakt her funktioniert, dass die beauftragt werden, dass die das umsetzen, was wir vorgeben. Das ist so unser Kerngeschäft für die Kunden, die wir im Outgoing-Bereich haben. Also unsere deutschen Kunden mit Gesellschaften im Ausland, für die im Prinzip sicherzustellen, dass da genau das läuft, was wir mit denen abgestimmt haben, dass die ordentlich abgesichert sind, dass wir gleichzeitig auch die Information zurückbekommen, was ist denn da platziert worden. Das ist unser Thema im Outgoing-Bereich. Und dann haben wir den anderen Bereich, das ist der Incoming-Bereich, das ist das Geschäft, wo wir mit Maklern zusammenarbeiten, die eine Gesellschaft im Ausland haben, die Tochtergesellschaften in Deutschland haben. Ist ähnlich wie unser deutsches Geschäft, wir kümmern uns also um die deutsche Gesellschaft hier irgendwo in Deutschland, nur mit gewissen Vorgaben aus dem Ausland. Also da hat natürlich der Makler im Ausland das Sagen, in Anführungszeichen, ist genau das Umgekehrte, genau. Auch hier viel Koordination und viel Reporting nötig, also prinzipiell ist es erstmal eine deutsche Kundenbetreuung, aber mit den Vorgaben aus dem Ausland. Es kann Programme geben, wo uns vorgegeben wird, mit welchem Versicherer wir arbeiten, wo die Wordings festgelegt sind, wo wir vielleicht dann sagen müssen, da müssen wir noch was ändern, das passt nicht zum Kunden, da hat sich was an der Aktivität geändert, an verschiedenen Dingen. Und da müssen wir immer noch mal den Rückgriff dann eben zu dem Makler, der uns das Geschäft gegeben hat, eben leisten. Das heißt, da ist ein zusätzlicher Aspekt drin, den wir bei den rein deutschen Kunden natürlich nicht haben. Und da muss man wissen, wie geht das, wie schnell müssen wir das machen, welche Anforderungen kommen da auf uns zu. Also das heißt, grundsätzlich rein deutsches Geschäft könnte theoretisch jeder machen, könnten wir sagen. Aber da gibt's halt so ein paar Dinge, die dann eben abgestimmt werden müssen. Was ist, wenn Schaden ist? Wer muss informiert werden? Muss die Muttergesellschaft Bescheid wissen? Das heißt, müssen wir den Partner informieren? Jede Änderung einer deutschen Police, die eine Programmpolice ist, muss im Prinzip über den Makler wieder gesteuert werden, weil kein deutscher Versicherer was ändert, ohne dass dann die Muttergesellschaft oder der führende Versicherer im Ausland das eben auch akzeptiert. Ganz viel Kommunikation, also im Prinzip, das ist das Thema. Die zweite Gruppe, die da eben auch den Schwerpunkt hat, aber wir haben es mittlerweile gemischt, also die meisten Mitarbeiter bei uns machen beide Bereiche, macht die Britta Schewe bei uns. Und die kümmert sich zum Beispiel auch um die ganzen Provisionsabrechnungen mit dem Ausland. Also auch den Part haben wir bei uns noch angesiedelt, weil es auch recht speziell ist.
Okay.
Das sind so die Bereiche, die wir machen. Also vom Grundsatz her, wenn mich einer fragt, könnte ich auch sagen, was macht ihr den ganzen Tag? Eigentlich kommunizieren. Weil unsere Aufgabe ist wirklich zu sehen, dass die Dinge, die international laufen, die angefordert sind, genauso umgesetzt werden. Und was versprechen wir unseren Kunden, unseren deutschen Kunden? Transparenz. Das gleiche versprechen unsere Partnermakler, die uns Geschäft geben, ihren Kunden. Das heißt, wir müssen sehen, dass genau diese Informationen alle fließen, dass die da sind. Und dann haben wir das abgeliefert, in Anführungszeichen, was im Prinzip dann eben erwartet wird. Nicht immer ganz einfach.
Okay. Aber guck, jetzt wissen wir das schon mal, was du da auch leitest, ja, ne? Was genau dahinter steckt.
Ja, jetzt haben wir einen kleinen Frageblock. Wir haben ihn Familien- und Karriereplanung genannt. Wir wollten, ne, du hast gerade schon mal anklingen lassen mit 32 als Frau, damals noch spezieller, man muss sagen heute, aber wenn man sich im Haus umguckt, immer noch speziell. Und haben genau als wir dich dann oder wussten, dass du zu Gast kommst, gesagt, das müssen wir einfach thematisieren. Mit 32 damals, Marco sagte gerade, was hast du dir für Gedanken gemacht? Wie war es bei dir damals? War Familienplanung, wann bist du Mama geworden?
Mit 37.
37. War das trotzdem schon auch Gedanken, die du dir gemacht hast? Beziehungsweise, wie waren die Rahmenbedingungen auch in der Firma? Also gab es da einen offenen Austausch zum Beispiel mit der Geschäftsleitung, wie die Rahmenbedingungen als, ja, ich möchte Mutter werden, weiß aber die Karriere hier bei Loye, muss das und das?
Nein, wir haben es gar nicht thematisiert, muss man dazu sagen. Also für mich war klar, dass ich es übernommen habe, dass ich es aufschiebe. Also wobei es war zu dem Zeitpunkt jetzt vielleicht auch gar nicht so konkret geplant, aber das hat sich alles so ergeben, dass dann für mich zumindest klar war, ja gut, gleichzeitig jetzt direkt am Anfang geht nicht. Ich habe dann irgendwann halt dann doch entschieden, dass ich das für mich gerne möchte. Aber ich habe es nicht thematisiert im Haus, also es ist kein Thema gewesen. Wobei ich für mich auch immer schon wusste, dass ich gerne weiterarbeiten möchte. also keine Elternzeit nehme, sondern einfach den Mutterschutz habe und danach weiterarbeite. Ja. War aber, hatte überhaupt nichts mit der Beförderung zu tun gehabt in dem Moment.
Weil das genau war eine Frage, die ich jetzt quasi dann überspringe, aber wo wir natürlich aus der Historie nicht beurteilen könnten, war das im Endeffekt vielleicht sogar eine Bedingung, dass man sich verständigt hat, als es dann auch soweit war, aber komm bitte nach spätestens einem halben Jahr wieder, sonst müssen wir den Posten anders besetzen. Da haben wir uns halt die Frage gestellt, gab es im Vorfeld Rahmenbedingungen, die skizziert wurden und gesagt wurden, so und so würde das hier dann funktionieren oder?
Nein, gar nicht. Also überhaupt nicht. Es war überhaupt kein Thema vorher und als ich schwanger war, habe ich es gesagt, dann hat man sich zusammengesetzt, hat abgestimmt. Ich habe aber dazu gesagt, für mich ist ganz klar, ich komme wieder. Ich hatte einen Stellvertreter, der hat in der Zeit das Ganze übernommen. Das war natürlich eine gewisse Zeit, die überbrücken mussten, aber war tatsächlich kein offener Austausch. Es gab keine Rahmenbedingungen in dem Sinn, weil es gab es ja auch vorher noch nie. Ja. So,
also würdest du denn mit heutigen Rahmenbedingungen anders handeln, beziehungsweise würden die dir irgendwie anders helfen?
Also das Thema Homeoffice ist sicherlich ein bisschen einfacher, wobei ich dazu sagen muss, ich glaube persönlich, dass man mit einem Kleinkind im Homeoffice auch nicht arbeiten kann. Also zumindest nur sehr begrenzt. Also zumindest, wenn die noch sehr klein sind. Wenn die Mama zu Hause ist, dann ist sie zu Hause und dann ist es ganz schwierig, einem Kleinkind zu vermitteln, nee, ich muss jetzt arbeiten. Das geht für ein Telefonat, das geht auch mal für eine E-Mail. Aber jetzt wirklich zu sagen, ich setze mich da 8 Stunden hin, wenn das nicht irgendwie anders organisiert wird, dass das Kind komplett anders betreut wird, dann glaube ich, ist das schwierig. Also da bin ich selber genug Mama gewesen, dass ich weiß, das funktioniert einfach nicht so gut. Ja.
Auch nicht als Papa, kann ich dir sagen.
Genau. Also das ist völlig egal, in dem Moment. Deswegen, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Man ist natürlich flexibler mit dem Homeoffice und das ist das, was heute natürlich einfacher ist. Die Zeiten sind etwas anders. Man muss jetzt nicht 8 bis 16 Uhr machen oder 8 bis 16.30 Uhr, sondern man kann das ein bisschen flexibler gestalten. Das wäre natürlich schön gewesen zu der Zeit. Mhm. Wobei wir international immer ein bisschen anders aufgestellt waren, denn wir mussten teilweise auch länger arbeiten oder mal abends um 9 oder 8 noch ein Telefonat führen. Wenn man mit Kalifornien spricht, die sind einfach noch nicht wach, wenn wir Feierabend machen und auch Australien mit 12 Stunden Zeitunterschied teilweise, kriegen wir in unsere Arbeitszeit nicht rein. Ja. Und das war immer so ein bisschen das Thema. Wir hatten immer etwas flexiblere Zeiten auch für uns vereinbart, auch bevor es die Vertrauensarbeitszeit und die verlängerten Arbeitszeiten gab, weil es einfach nötig war, sonst hätten wir diese Telefonate und diese Abstimmungen gar nicht machen können.
Ja.
Und also ich glaube aber tatsächlich, es ist immer eine Frage der Organisation, wie man es macht. Und für mich, wie gesagt, war es immer klar, dass ich weiterarbeiten möchte, einfach aus meiner Erziehung heraus, aus dem, was ich kennengelernt habe, auch als Kind. Und wenn man das möchte, dann kriegt man auch ganz viel hin. Und ich glaube, die Rahmenbedingungen heute sind etwas besser, weil man etwas mehr Unterstützung hat, auch in Bezug, ich finde jetzt dieses Programm toll, dass man eben Unterstützung auch für die Kinderbetreuungskosten bekommt. Das sind natürlich tolle Sachen, dass man da einfach ein bisschen mehr Rückhalt noch hat.
Ja.
Aber vom Grundsatz her, ich glaube, steckt in jedem selbst, wie möchte man damit umgehen. Und wenn man das möchte, dann kriegt man das auch organisiert.
Bei dir in der Abteilung sind ja auch einige, die nach Elternzeit in Teilzeit zurückgekommen sind. Habt ihr irgendwie noch vor Ort andere Rahmenbedingungen, wo du sagst, ja, da sehen wir echt zu, dass wir Väter, Mütter, also Karriere und Familie vereinbar machen?
Nee, wir sind ja natürlich an die Vorgaben von Loyonil gebunden. Ich habe beides. Wir haben auch 2 Kolleginnen, die auch direkt nach dem Mutterschutz wiedergekommen sind. Also auch das gab es damals zu der Zeit auch, dass eben teilweise reduzierte Arbeitszeit dann vereinbart wurde, aber jetzt vom Grundsatz her in der heutigen Zeit, es gibt die Regeln, die da sind und wir versuchen da offen mit umzugehen. Ich habe es eben gesagt, ich finde Kommunikation wichtig, wir müssen uns zusammensetzen, wenn einer sagt, ich habe da ein Problem, dann versuchen wir eine Lösung zu finden. Das gilt für Kinderbetreuung, das gilt für irgendwelche anderen Dinge. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da versucht, mit den Rahmenbedingungen, die da sind, eben Lösungen zu schaffen und wenn man eine Besonderheit braucht, dann wird man sie, glaube ich, gerade in einem Unternehmen wie bei uns ja auch irgendwie hinbekommen. Ja.
Genau, du sagtest ja, ihr arbeitet mit den Rahmenbedingungen, die die Firma halt auch so vorgibt. Hast du denn da auch aus der Praxis heraus jetzt so Erfahrungen, wo du sagst, ja, darüber könnte man nochmal nachdenken?
Also ich finde, wir haben jetzt schon eine Menge Flexibilität und ich glaube, dass die auch gar nicht so angenommen wird, wie sie vielleicht auch vorgegeben oder wie sie angeboten wird, so rum, nicht vorgegeben, sondern angeboten wird. Ich glaube, da muss auch ganz viel in den Köpfen passieren, dass man das überhaupt erstmal so realisiert, dass es eben anders ist, dass ich eben sagen kann, ich mache jetzt 2 Stunden oder nehme 2 Stunden fürs Kind und mache die 2 Stunden hinten dran. Mit einer Organisation dahinter, das versuche ich in der Abteilung. Wir haben es so geregelt, dass wir halt einen Telefondienst jeden Tag haben, dass also jemand, der wirklich sagt, ich mache mal 2 Stunden was anderes, gehe mal 2 Stunden draußen spazieren, weil man gerade ein kleines Kind hat oder ist auch völlig egal, aus welchem Grund heraus, dass der eben auch sofort jemanden hat, auf den er das Telefon umstellen kann, dass das eben einfach geregelt ist.
Man muss es nur kommunizieren. Das baue ich wahrscheinlich Prio A.
Genau, das ist ganz wichtig. Kommunikation und das Ganze organisiert zu haben, dass wir eben haben eine Regel haben, dass jeder weiß, okay, das gibt's halt und dann ist man zuständig und dann funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Dann kann man die Freiheiten auch annehmen. Ob man es dann tut, ich glaube, es wird noch gar nicht so viel angenommen, aber liegt ja auch an einem selbst, ob man jetzt sagt, ich finde es viel praktischer, jetzt einmal durchzuarbeiten, als wenn ich jetzt unterbreche und mich dann wieder hinsetze.
Ja, und man muss auch sagen, ich glaube, dass das Verständnis noch nicht überall auch, also dass man teilweise Rücksicht auf andere nimmt, ne? Weil wenn ich mich jetzt 2 Stunden irgendwie um meinen Sohn kümmere, was mir ja zustehen würde, wenn ich das vor allem auch mit meiner Vorgesetzten abgeklärt habe, bin dann aber nicht erreichbar, hat man ja immer noch den Eindruck, ja, der am anderen Ende denkt dann, was macht der von 11 bis 1? Wäre ja eigentlich egal, was ich mache, ne? Also, aber ich glaube, dass es ein Stück weit immer noch daher auch rührt, dass man sagt, ja, man kennt halt die alten Regeln, 8 Stunden am Stück und wer nicht erreichbar ist, der arbeitet auch nicht den ganzen Tag so nach dem Motto, ne? Und ja,
ja, da müssen wir von weg, glaube ich.
Das hast du einen richtigen Riecher, dass eigentlich die Rahmenbedingungen es hergeben,
ja.
Nur teilweise nicht gelebt werden. So wie typisch, wer erst um 9 kommt, der arbeitet nicht so lange, wie der ja um 7 kommt, was Quatsch ist. So, ne? Aber es war ja auch immer, wie 15:30 machst du schon Feierabend. Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie eher angefangen oder so. Ne?
Also, richtig. Aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass wir da so ein bisschen mehr in diese Richtung im Moment kommen, dass das auch gerade auch von den jungen Leuten viel mehr angenommen wird. Und das,
weil man ja auch sieht, es funktioniert. Das Thema Homeoffice ja genauso. Ne? Ja. Also man sieht einfach, man hat keine Beschwerden, nichts, was irgendwie vorher nicht auch da war. Ne? Also von daher, wenn es nicht zu meckern gibt, warum sollte man es nicht machen können? Ne?
Genau.
Ja, jetzt würde ich gerne nochmal mit dir über Frauen in Führungspositionen sprechen. Und zwar, du bist jetzt hier eine Bereichsleiterin, aber wir haben ja trotzdem, wenn ich so drüber nachdenke, verhältnismäßig wenig Frauen bei uns hier in Führungspositionen. Was glaubst du, was ist der Grund dafür?
Ja, genau kann ich es nicht sagen. Ich glaube, dass es teilweise auch an den Frauen liegt, leider. Die vielleicht sagen, dann muss ich vielleicht mehr machen, länger arbeiten, mich mehr einbringen oder die Verantwortung zu übernehmen. Finde ich schade, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, die Chance besteht, auch im Hause, heutzutage sowieso, dass es jeder auch machen kann, der es gerne machen möchte und sich auch da jeder in Anführungszeichen zeigen kann und melden kann. Ich fände es schön, wenn es mehr machen würden, wenn sich mehr das zutrauen würden. Ich glaube, dass es nicht unbedingt an der Firma liegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die Möglichkeit ist da und man sieht auch, wir sind Familienunternehmen. Es ist auch viel offene Kommunikation da, meines Erachtens. Und kann einfach nur den Frauen zur Verfügung stehen, die sagen, ich möchte mir da gerne mir mal Gedanken zu machen, können mich sehr gerne ansprechen. Ich glaube, es ist immer möglich und ich glaube auch, dass das vielleicht so ein bisschen abschreckt, dieses Gefühl, muss ich diese ganze Verantwortung dann übernehmen, will ich das überhaupt und ist es so schlimm? Ja, natürlich, ist eine Sache, muss man selber für sich entscheiden, möchte man das oder möchte man das nicht, aber ich glaube schon, dass viele Frauen das könnten und wenn sie es mal ausprobieren würden, wäre es auch, glaube ich, gar nicht so schlimm, also es ist vielleicht eine Hürde da zu sagen, ist das jetzt wirklich was ich machen möchte, aber es wäre schön, wenn sich einfach ein paar mehr da Gedanken zu machen würden und sich dann vielleicht auch in so eine Richtung entwickeln könnten.
Ja, muss man dafür, und das ist jetzt eine Frage, die jetzt unabhängig davon ist, ob man männlich oder weiblich ist, muss man aus deiner Sicht für eine Führungsposition eine Vollzeitkraft sein?
Gibt ja viele Stimmen, die sagen nein. Ich glaube, da bin ich noch recht altmodisch. Also ich würde sagen ja, weil es ist ganz, ganz schwierig, das unter einen Hut zu bringen, je nachdem. Also man hat die, ja klar, theoretisch könnte man jetzt sagen, man macht das in einem halben Tag. Man muss aber die Stelle auch genau darauf zugeschnitten sein. Wenn man jetzt eine Stelle wirklich teilen würde und sagt, okay, da machen es zum Beispiel 2 zusammen, weil dann ist irgendwie immer jemand ansprechbar, dann kann man das vielleicht organisieren und kann das vielleicht sich tatsächlich auch so vorstellen. Also in einer halben Stelle, sage ich jetzt mal, ich mache es mal extrem, das gibt ja nicht nur die Extreme, wahrscheinlich geht es auch mit 80%. In einer halben Stelle kann ich es mir nicht vorstellen, es sei denn, man macht wirklich nur die Personalführung dann. Aber bei uns ist es ja vielfach so, dass eben auch die Bereichsleiter mitarbeiten, dass die Kundengespräche mitführen, dass man eben irgendwo mal mit rausfährt und. Wenn ich das zusammenzähle in einer halben Stelle, ich glaube, das ist einfach kaum machbar.
Also halt, ich höre das jetzt so raus, vielleicht verstehe ich es aber auch falsch, aber so, du kannst nicht eine 100% Tätigkeit Teilzeit machen, sondern dann müsstest du halt irgendwie das aufteilen, auf 2 Schultern verteilen oder die Arbeit müsste halt auch auf die Teilzeittätigkeit entsprechend runter
genau. Also jetzt einfach zu sagen, meine Tätigkeit mache ich in 50%. Nein, ja,
würde wahrscheinlich
nicht, wäre auch komisch, wenn es funktionieren würde. Ne? Also ich meine,
ja. Ich wollte gerade sagen. Ja.
Nee, du hast ja gerade selber schon ausgeführt. Du kennst ja auch nur die Struktur. Führungskraft ist gleichzeitig auch erster Kundenbetreuer, sage ich jetzt einfach mal. Ja. So, ne? Wenn man es komplett auf die Führung runterbrechen würde, wahrscheinlich verbringst du keine 40 Stunden in der Woche mit Führung. Nur die Struktur bei uns ist halt so. Genau. Ne? Also wenn man sich wirklich komplett um Mitarbeiterführung, nur Gespräche und was alles dazugehört, dann wahrscheinlich kommst du so auf diese 20 Stunden oder so in der Woche. Aber ja, wir haben halt die Struktur, dass Führungskräfte bei uns natürlich auch noch am Kunden sind und dann funktioniert es bestimmt nicht, das glaube ich.
Deswegen habe ich gesagt, es ist eine Frage der Definition. Auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass man auch diese Kundengespräche noch führt, weil wenn ich Mitarbeiter führe und denen sagen muss, wie sollen sie denn mit Kunden umgehen, ja, und ich mache selber gar nicht mehr und bin vielleicht schon 10 Jahre da raus, dann habe ich das Gespür ja auch gar nicht mehr dafür. Also es ist schwierig, dann den richtigen Weg zu finden. Aber wie gesagt, vielleicht könnte man sowas teilen in Zukunft, Tandem. Dass man das, genau, Tandem warum so. Nicht? Wenn man sich gut abstimmt und wenn man das eben ein bisschen strukturiert und organisiert macht, dann kann man das, glaube ich, durchaus andenken. Warum nicht?
Okay. Ja, jetzt wollen wir uns nochmal mit diesen typischen Männer-Frauen-Klischees befassen. Den Männern sagt man ja gerne mal nach, so Männer in Führungsrollen, die sind dann eher dominant oder generell Männer, so, ne? Die sind dann eher dominant, Frauen eher empathisch. Jetzt war Butter bei die Fische, so aus deiner Sicht und deiner Erfahrung, gibt es überhaupt so geschlechterspezifische Fähigkeiten oder ist das eher so eine Erziehungssache?
Es gibt, glaube ich, schon geschlechterspezifische Dinge, aber ich glaube auch, also es ist eine Mischung aus beidem, meines Erachtens. Es gibt auch dominante Frauen, auch das. Und es gibt genauso sehr empathische Männer, die auch in Führungspositionen sein können. Deswegen, ich würde es jetzt nicht sagen, es ist unbedingt eine geschlechterspezifische Geschichte. Tendenziell sieht man, glaube ich, eher noch, dass es eher dominante Männer und eher empathische Frauen gibt. Aber ich glaube, das ist Klischee tatsächlich. Weil letztendlich, es sind doch die Charaktere und die Typen, die dahinter stecken. Und warum soll nicht auch ein empathischer Mann eine Führungsrolle haben und da ganz anders dran gehen? Mit einem Teamgedanken, mit einer ganz anderen Führungsqualität. Oder andersrum, durchaus, mit Sicherheit gibt es auch eine Menge Frauen, die ganz dominant an Führung und autoritär an Führung dran gehen. Nein, für mich nicht direkt geschlechterspezifisch, aber ich glaube trotzdem, dass die Erziehung noch eine Rolle spielt, weil man ja in eine gewisse Richtung nach wie vor vielfach zumindest von der Erziehung und auch von den vom Verständnis der Gesellschaft, sagen wir es mal so rum, gedrängt wird. Oder da wird was vorgelebt. Guckt euch mal die Industrieunternehmen an. Wie viele Frauen sind da in Führungspositionen? Bei den Versicherern, wie viele Frauen sind in Führungspositionen? Wir sind ja nicht ganz alleine bei uns da in dieser Thematik. Wie kann man das ändern? Das ist ja ein ähnliches Thema, das sich so durchspielt. Es gibt Branchen, die sind schon sehr spezifisch, auch bei den Frauen vorne. Aber gerade in den Branchen, in denen wir hier auch viele unterwegs sind, sind es vielfach auch noch Männer.
Okay, vielen Dank.
Ja, haben wir einiges in der beruflichen Fragerunde gelernt und gehen in die nächste Kategorie.
Der private Schnack.
Und da ist meine erste Frage an dich. Wie bist du aufgewachsen und was war so dein Kindheitshobby?
Oh, aufgewachsen, ja. Ich bin aufgewachsen, wie gesagt, im Bonner Raum mit einigen Umzügen auch, weil meine Eltern sich auch getrennt haben während der Zeit. Ich hatte viele, viele Hobbys. Ich habe tatsächlich sehr lange Ballett getanzt, habe Tennis gespielt, habe Volleyball gespielt. Also ich war eigentlich jeden Nachmittag unterwegs und habe irgendwelche Sachen gemacht. Auch sehr gerne gemacht, fand ich toll, dass man so gerade sportliche Sachen eben auch machen konnte. Wie gesagt, Schule in Bonn. Damals noch die alte Hauptstadt zu der Zeit, also auch sehr Multikulti, sehr eine Kleinstadt, die aber eben als Hauptstadt ja fungiert hat. Ich weiß nicht, wer es kennt, aber das war halt tatsächlich komplett anders als Berlin heutzutage. War wirklich eine Kleinstadt mit einem sehr überschaubaren Umfeld, sagen wir es mal so. Und so insofern auch ein sehr angenehmer Ort, um zur Schule zu gehen und dort eben aufzuwachsen.
Und von den Hobbys, die du gerade so aufgeführt hast, hast du da eins, was du nach wie vor noch?
Leider nicht, nee.
Okay. Versuchst du dich ab und zu nochmal mit Ballett?
Nee, tatsächlich, das ist zu lange her. Nee, ich habe, glaube ich, aufgehört, als ich 16 oder 17 war. Das war dann, nee, das würde ich heute nicht mehr versuchen. Okay. Volleyball würde ich mir vielleicht noch zutrauen und Tennis vermutlich auch. Also meine Tochter spielt jetzt Tennis, insofern Da will ich, ich überlege tatsächlich, ob ich es auch wieder mal anfange.
Okay. Das wäre doch mal eine Aufgabe, vielleicht so eine, es gibt ja eine Lionel-Fußballmannschaft, mal so eine Volleyball- oder Tennisgemeinschaft aufzumachen.
Wäre sicherlich schön, ja.
Vielleicht könntest du ja als Kapitänin vorangehen. Wieder eine Aufgabe aufgedrückt.
Genau, genau.
Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Du hattest ja gerade gesagt, Germanistik und Latein.
Ich habe tatsächlich gern Latein gemacht, aber einfach, weil es mir total einfach gefallen ist. Ich fand es leicht. Das war für mich logisch. Das war klar, musste man ein paar Vokabeln lernen, aber.
Aber die Sätze zu entschlüsseln war für mich mehr so ein Kreuzworträtsel als logisch. Also
ich weiß nicht, das ist mir einfach zugefallen. Es war total einfach. Also wir hatten auch einen Lehrer, der dann versucht hat, uns alle durchs Latinum, durchs große Latinum zu bringen. Und das war total witzig. Wir waren zwei, denen es leicht gefallen ist. Und er hat uns in der Elf, hat er dann irgendwann zu uns gesagt, was macht ihr eigentlich hier? Zu uns beiden. Und wir so, was machen wir denn hier? Latein. Ja. Und sagt er, nee, ihr könnt gehen. Ihr habt das Latinum eh, ich bringe jetzt die anderen hier durch. Hatten wir Freistunde, fand ich super. Cool.
Dann wäre das auch mein Lieblingsfach.
Das war, also ja, klingt jetzt komisch, Latein. Ich habe eigentlich auch tatsächlich die üblichen Sachen gerne gemacht, Sport, aber auch tatsächlich Deutsch, fand ich immer interessant, die Literatur da. Was ich nicht gerne gemacht habe, ist gar nicht ganz interessant, vielleicht war Englisch.
Ja, das wollte ich mich fragen, wie es damit eigentlich aussieht.
Lara war eine Lehrerin. Ich habe eine Lehrerin, die ich nicht mehr losgeworden bin und mit der kam ich leider überhaupt nicht klar. Also ich habe Englisch in der 12.1 abgewählt. Klappt aber heute trotzdem.
Wie sieht dein perfektes Wochenende aus?
Ah, eine schöne Mischung aus viel Zeit mit meiner Tochter verbringen, vielleicht Ausflüge machen, Freunde treffen und ein bisschen Zeit so für sich haben, mal ein bisschen runterfahren. Also das sollte schöne Mischung, tatsächlich gerne so alles zusammen sein. Oder auch mal einen Wochenendtrip irgendwo hin. Aber so das normale Wochenende ist tatsächlich, dass man schaut, ein paar Dinge zusammenzubringen und ein bisschen Ruhe reinzubringen und eben gleichzeitig mit ein paar Leuten zusammenzukommen und was gemeinsam zu machen.
Ja. Die nächste Frage, essen gehen oder selber kochen? Wir können ja vielleicht differenzieren. Sagen wir mal unter der Woche?
Genau, wollte ich gerade sagen. Also unter der Woche ist Essen, Kochen ja ein Muss. Wenn ich Zeit habe und Spaß dran habe, mal was Neues auszuprobieren, koche ich auch wirklich sehr gerne selber.
Wo holst du dir deine Inspiration? Internet oder hast du Kochbücher, die du wählst? Oder?
Ich habe tatsächlich ganz viele Kochbücher noch. Mittlerweile ist das so eine Mischung, dass man eben sagt, man guckt mal im Internet was nach und guckt sich dann Kochbücher an. Ich mische dann auch schon mal, es muss nicht das genaue Rezept sein. Also wenn man wirklich mal was ganz Außergewöhnliches ausprobiert, das ist jetzt ja auch nicht jede Woche, dass man dafür Zeit hat oder sich die Zeit nimmt.
Was sollten wir mal nachkochen? Was wäre so dein Top-Rezept, was du sagst, boah, das...
Oh.
Koche ich gerne.
Komplizierter. Nee, also tatsächlich, es sind natürlich viele Dinge. Ich habe eine 14-jährige Tochter.
Ja.
Wenn ich sie frage, dann muss es Lasagne sein oder irgend sowas. Sowas isst sie natürlich wirklich gerne. Wir haben aber auch schon Sushi selber gemacht. Also auch das macht Spaß. Es ist auch nicht so schwierig, wie man denkt.
Es ist nur immer blöd, mit den Mengen einzukaufen. Ne? Ich habe es auch mal gemacht. Dann gefühlt holt man frischen Fisch in Mengen und rollt dann Zipfel ein und denkt, wer isst jetzt den Rest so?
Ja,
ne?
Also das haben wir auch meistens gemacht, wenn wir dann Freunde eingeladen haben, weil das ist tatsächlich für zwei Leute dann schwierig.
Was regt dich richtig auf, so im Privaten?
Unehrlichkeit, Ungerechtigkeit sind so Dinge, die mich sehr aufregen. Also tatsächlich Ehrlichkeit ist für mich das Allerwichtigste und das ist irgendwie was ich auch versuche, meiner Tochter mitzugeben. Ich denke immer, damit kommt man am besten durchs Leben. Das ist so eine Grundeinstellung und wenn man das eben rüberbringt, dann kann man das, glaube ich, auch wirklich für die gesamte Lebenslaufbahn nutzen, als ein Kernthema, wonach man sich aufstellt. Ja. Ist mir auch sehr wichtig. Ich finde, also hintenrum finde ich ganz schlimm. Also ja, egal wo es ist, ob es im privaten Freundeskreis ist oder auch hier in der Firma, ich finde, wenn man offen und ehrlich miteinander umgeht, dann kann man eben auch am einfachsten Lösungen finden.
Ja. Sehe ich auch so. Jetzt haben wir ja gerade, oder du hattest ja gerade schon mal beschrieben, was für dich am Wochenende auch so besonders entspannend ist, auch so Zeit für sich. Wie schaltest du da am besten ab?
Im Regelfall mit einem Buch beispielsweise. Also wirklich zu sagen, mal ein bisschen abzutauchen in so ein Buch, das tut mir ganz gut. Meistens dann auch wirklich normale Belletristik, also ganz normal irgendwie ein Roman oder sowas. Muss nichts Hochtrabendes sein, sondern es soll ja dazu führen, dass man sich vielleicht nicht die Gedanken über die nächsten Ideen oder Entwicklungen macht. Ansonsten gehe ich so unheimlich gerne in die Sauna. Das ist so für mich so ein Rauskommen und Runterkommen, dass man einfach sich die Zeit nimmt, da mal wegzugehen. Das finde ich sehr schön.
Was ist für dich Luxus?
Zeit haben.
Okay.
Ja, also mit Tochter ist natürlich immer wieder das Thema Zeit ein Riesenthema, Vollzeitarbeit im Haushalt, all das, was da so drumherum hängt und alleinerziehend, da ist es halt das ist das, was am wenigsten da ist. Also tatsächlich zu sagen, mir den Urlaub zu gönnen und zu sagen, ich bin wirklich dann im Urlaub und ich bin auch weg. Also Urlaub zu Hause funktioniert für mich nicht, weil zu Hause hat man 120.000 Sachen, die man eh schon immer erledigen wollte. Die
macht man dann da.
Genau, die macht man dann im Urlaub und dann denkt man hinterher, was war das Urlaub? Also ganz schwierig. Also insofern tatsächlich sich die Zeit zu nehmen, wirklich auch konkret wegzufahren, aber auch in einem Tag eben sich Zeit zu nehmen, zum Beispiel mit der Tochter abends, das finde ich ist wichtig.
Hast du einen Lieblingsmusiker oder eine Lieblingsmusikerin?
Nicht wirklich, nee. Ich höre sehr breit aufgestellt Musik. Ich höre dann viel auch vielfach auch Radio, weil ich mir eben gar nicht so sehr die Zeit nehme, dann zu sagen, ich setze mich jetzt hin und höre nur Musik, um mich auf Musik zu konzentrieren. Gern was Rockiges, so in Richtung Rock, Pop, kann auch mal Blues, kann auch mal Jazz sein, so ein bisschen stimmungsabhängig. Aber halt, wie gesagt, meistens ist es Radio tatsächlich, weil man das am einfachsten laufen lassen kann.
Was hört Nicole Schröer für einen Radiosender?
Meistens WDR 2.
Okay. Guckst du Filme oder Serien?
Fast nicht, nein.
Okay, aber also
Fernsehen ist für mich mal eine Talkshow, wenn es hochkommt, aber eigentlich gar nichts, nee. Weil die Zeit einfach dann zu... Also ich bin jetzt auch nie ein großer Fernsehgucker gewesen. Für mich ist Fernsehen eher eine Einschlafmöglichkeit.
Ja.
Insofern, nee, keine Serien, keine Filme, gar nichts.
Alles klar. Dann machen wir weiter mit der...
Die Spielerunde. Genau. Ich war mal wieder kreativ. Und das Spiel heißt der Währungsrechner. Ich dachte, bietet sich so ein bisschen an, international. Du auch, Marco, in der Welt
da bietet sich
zu
an.
Hause.
Wahnsinn,
genau. Ja. Ich werde jetzt jeweils Fremdwährung, also immer 1 Euro entspricht so und so viel der Fremdwährung. 5 Stück habe ich mitgebracht. Fangen wir direkt mal an mit 1 Euro, entspricht US-Dollar. Nicole, brauchst du einen Stift?
Genau. Oh, danke. Wir teilen.
Wir teilen einfach.
Ah, das ist so toll. Ich muss dazu sagen, es sind Kurse vom 4.3. Also wer heute Morgen zufällig in der Zeitung, da können 0,Stellen sich verändert haben.
Aber ich weiß trotzdem noch, ob ich richtig jetzt liege. Ja, wir werden es sehen.
Okay, dann Nicole, du darfst anfangen.
1,05 Dollar habe ich geschrieben.
1,05 Dollar. Marco?
Ich gehe noch darüber und sage, 1 Euro entspricht 1,10 Dollar.
Da muss ich kurz rechnen. Es ist 1,08 Dollar und damit ist 0,2 Marco zu 0,3 Tacken näher dran. Aber beide gut.
Blindes Huhn.
Aber man muss sagen, es war wahrscheinlich auch der einfachste Kurs.
Vermutlich. Ja genau, jetzt war es wieder der einfachste Kurs. Ja. Weil ich jetzt mal richtig lag.
Ja. 1 Euro entspricht dominikanische Peso.
Ja, schon 1000 Mal mitbezahlt.
Letzten Sonntag Kaiserstraße.
Da liege ich jetzt vielleicht auch komplett daneben, ist reingeraten.
Marco.
Ich sage, 1 Euro entspricht 3 Peso.
3 Peso.
Oh, ich habe 1100
Pesos. Es sind 63,59.
Ja.
Auch das geht noch im Kopf. 2:0 für Marco. Sag ich nicht gerne, aber ja.
Ich weiß es nicht gerne. Das
kommt richtig.
Er war gerade in der Domrep.
So, dann machen wir weiter. Sollte bekannter sein. 1 Euro entspricht Schweizer Franken. Nicht abgucken.
Ich guck doch nicht.
Du wärst so einer, der sich durchs Latinum geschlängelt hätte.
Auf jeden Fall.
Und sich neben Nicole gesetzt hätte, weil du wusstest, sie hat eine 1.
Ich habe mich aber schön dran vorbeigeschlängelt. So, ich würde sagen...
Darfst du auch wieder vorlegen.
Ich würde sagen, 1 Euro entspricht 1,40 Schweizer Franken.
1,40.
Ich habe nur 0,9.
Oh, fast eine Punktlandung. 0,96.
Ich dachte immer, die Schweizer Franken wären höher als der Euro.
Ja, streich das.
Ja, ja, siehst du dafür. Ja. Super.
Anschlusstreffer.
Ja.
Es geht weiter mit thailändischem Baht. 1 Euro. Hat mich gewundert, ich war mal in Thailand, da war das noch ein Tacken anders.
Ah, die sollte ich wissen, ich habe so viel mit Thailand gerade gehabt. Aber
Psychospielchen jetzt hier. Geht nur um die Nachkommastelle. Die dritte.
Warte, wie ja, war die noch? Genau, die muss sitzen.
Habe ich vor 10 Minuten. Um wie viel Uhr am 4. März war der Stand?
Ich habe jetzt nur eine Nachkommastelle, ist das okay?
Werden wir gleich sehen, wenn.
Boah, da habe ich gar keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal 1 Euro und sprich 10 thailändischen Baht.
Nicole? 150,5.
Es sind 38,83. Damit geht es 3-1 an Marco.
Du guckst dich immer so richtig traurig an.
Ja, nee, ich überlege gerade. Nicole, möchtest du die 5. Frage noch hören und damit dann das Ergebnis knapper verkürzen?
Na, ich glaube, das,
das sparen wir uns.
Sparen wir uns, genau. Was wäre denn die dritte?
Also doch, ist australischer Dollar.
Die weiß ich, ungefähr 65. Irgendwas um die 60, genau weiß ich nicht.
Aber eine 1 davor noch. 1,66.
Ah, ja, Entschuldigung, 1,66.
Also für 1 Euro kriege ich einen Dollar?
Dollar 66.
Ich hätte 1,65, genau, da war ich.
Ja. Ja, tut mir leid, dass du gewonnen hast, Marco.
Cool, macht nix, du hast super gespielt.
genau, und jetzt kommen wir zu unserer neuen Rubrik, die wir erstmalig hier einbauen. Die Werbetrommel.
Ist das toll.
Ja, genau. Nicole, warum ist deine Abteilung für Azubis bzw. für junge Menschen so interessant oder so attraktiv?
Ja, warum? Also ich finde es sehr, sehr spannend, was wir machen, weil wir sehr, sehr breit aufgestellt sind. Wir haben einmal mit den deutschen Industriekunden zu tun, mit allen Branchen, mit allen möglichen Dingen, wo wir reinschauen können. Wir haben mit allen Menschen dieser Welt zu tun, mit allen unterschiedlichen Ländern, mit den unterschiedlichen Kulturen, haben da eine Möglichkeit, überall so ein bisschen reinzuschauen, zu schauen, wo sind die Unterschiede, wo kann man was lernen, wie kann man damit umgehen, wie ist Versicherung in anderen Ländern aufgebaut. Viel breiter kann man, glaube ich, kaum aufgestellt sein, also da wirklich in alle diese Dinge so ein bisschen reinzuschnuppern. Und der Vorteil ist, wir brauchen das fachliche Wissen natürlich, aber eben nur übergreifend. Wir haben unsere Fachabteilungen dahinter, das heißt, wir können uns immer auf die verlassen, dass wir die fachlichen Themen dort geregelt bekommen und wir können uns wirklich auf das konzentrieren, was unsere Kernaufgabe ist, die Koordination, das Kommunizieren, das Herausfinden, wie man Dinge umgesetzt bekommt und das eben mit den unterschiedlichen Menschen. Das ist in der Regel toll. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo man denkt, dieses Manana aus Spanien, willst du jetzt nicht mehr hören, die sollen jetzt mal endlich liefern. Das sind natürlich auch Dinge, die da reinspielen, wie unterschiedlich ticken die Menschen, auf was muss ich da Rücksicht nehmen, auch gerade bei unterschiedlichen Kulturen. Und ich find's wahnsinnig spannend und ich glaube, dass es für jeden jungen Menschen eine Bereicherung ist, wenn man diese Dinge alle so für sich eben auch entwickeln kann und eben aufbauen kann. Und keiner erwartet bei uns, dass man irgendetwas schon weiß, sondern das ist immer etwas. Wir sind halt keine Abteilung, die in irgendeiner Ausbildung groß vorkommt, sondern wir bauen immer alles erst auf und man lernt dann eben nach und nach die Dinge, wie das Ganze ist. Und man muss vor allen Dingen wissen, wen muss ich fragen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche bei uns. Und das dann zu können und zu wissen, ich kann irgendwo, wenn wir mal bei den wirklich exotischen Ländern in Thailand nachfragen und kann sagen, wie läuft es denn bei euch und was muss ich denn da beachten? Oder ich habe das und das Problem, wie kriegen wir das gelöst? Und das eben mit einem Menschen, der auf der anderen Seite der Welt sitzt, eben dann zu lösen, das ist irgendwie eine spannende Aufgabe, finde ich. Und da gibt's immer wieder tolle neue Sachen. Und es ist auf jeden Fall ein Bereich, der nie aufhört, sich zu entwickeln, weil das, was man in Deutschland sieht, auch bei uns entwickelt sich ja täglich was und es verändert sich auch täglich was im Versicherungsbereich. Und wenn man das multipliziert mit der ganzen Welt, dann weiß man halt, da ist nie Stillstand, sondern man kann immer irgendetwas Neues lernen und das Ganze auch anstoßen.
Was muss man sprachlich mitbringen, um bei euch dann, ich sag mal, gut anzukommen oder auch gut klarzukommen?
Ja, also die Englischkenntnisse müssen natürlich da sein. Ich glaube, das ist aber heute bei den jungen Leuten gar nicht mehr so das Thema wie bei uns früher. Wir erwarten aber auch nicht, dass jemand perfekt Versicherungsenglisch spricht, sondern das kommt relativ schnell. Wir haben täglich damit zu tun, wir haben täglich englische Sachen auf dem Tisch und das ist nach ein paar Wochen fast selbstverständlich, dass diese Begrifflichkeiten, die man im Englischen im Versicherungsbereich benutzt, eben die man wahrscheinlich so in seinem Tagesvokabular aus der Schule heraus nicht hat, die sind ganz schnell da. Die sind wahrscheinlich schneller da als der Smalltalk in Englisch, wenn jetzt einer nach dem Wetter fragt, da muss ich vielleicht die Vokabeln kennen. Ich glaube, wenn man täglich mit den Versicherungsdingen zu tun hat, dann ist man da relativ schnell drin. Und es lebt ja im Endeffekt wie jede Sprache davon, dass man sie praktiziert, und das machen wir. Insofern, da ist man ganz schnell mit den Grundkenntnissen aus der Schule, die man mitbringt, dabei.
Und so persönliche Eigenschaften, jetzt mal abgesehen von den sprachlichen Fähigkeiten, was muss ein junger Mensch mitbringen, um bei euch dann auch klarzukommen? Was ist dir wichtig?
Also ich habe es schon gesagt, Teamorientierung, ganz wichtig. Ansonsten eine gesunde Neugier, Flexibilität, weil die Arbeitszeiten tatsächlich so sind, man muss mal, also wir haben in der Regel, das ist ja nicht jeden Tag, ne? Man hat eben schon mal den Tag, wo man sagt, oh, ich muss mit Kalifornien sprechen, und dann kann man das planen, dass man dann vielleicht mal eben ein bisschen länger an dem Tag macht oder sich einfach abends nochmal einloggt, der Vorteil, der ist ja heute da. Wichtig ist aber diese Neugierde und dieses Offensein für Dinge mit anderen Menschen eben zu kommunizieren. Und Kommunikation ist natürlich ein Thema, egal in welcher Sprache. Wir brauchen tatsächlich keine anderen Sprachen als Englisch, weil wir sagen, alles, was nicht Deutsch ist, ist Englisch, damit es auch andere lesen können. Wenn jetzt einer Japanisch kann, wir hatten das Thema ja, wir haben ein Japanese Desk, und schreibt nur japanische E-Mails und der ist nicht mehr da, dann haben wir alle ein Problem mit den ganzen Akten. Also insofern, das ist jetzt beim Japanese Desk noch ein Spezialthema, aber vom Grundsatz her, wenn jetzt irgendeiner Spanisch kann und er schreibt mit dem spanischen Partner in Spanisch, und wir müssen in die Akte reingucken, dann können wir nicht sehen, was da passiert ist. Also insofern ist die Grundregel, wir machen alles auf Englisch.
Okay, und gibt es so Spezialbereiche, in die man bei euch so hineinwachsen kann oder sich hineinentwickeln kann?
Grundsätzlich sind erstmal beide Bereiche wichtig, dass man das erkennen kann. Wir haben immer mal ein Sonderthema, ein Sonderprojekt. Wir sind ja gerade dabei, das Kundenportal aufzubauen. Das machen wir natürlich nicht mit allen 14, sondern machen es eher auch mit einer kleineren Gruppe. Es gibt schon mal Themen wie Londoner Markt, wenn man da was Besonderes hat. Es gibt schon mal Netzwerkthemen, wo wir sagen, da stellen wir jemanden für ab. Also ja, wir haben Sonderprojekte, aber dafür muss die Grundlage natürlich erstmal da sein. Also jetzt direkt zu sagen, wir setzen einen jungen Menschen in ein Sonderprojekt rein, ohne dass er versteht, was wir eigentlich tun, das macht keinen Sinn. Aber wenn man so weit ist, dann gibt es diese Sonderprojekte, und die werden sich auch immer wieder ergeben, weil das ist ja genau das Thema. Es entwickelt sich viel, und ja, man kann eben auch das, ich lege sehr viel Wert darauf, dass jemand gerne seine Ideen einbringt. Ob die alle umgesetzt werden, das müssen wir sehen, ob es passt, aber ruhig mal neue Ideen. Und ich bin lange da, ich bin bestimmt betriebsblind, und ich finde es toll, wenn dann jemand kommt und sagt, wieso macht ihr das eigentlich so? Warum können wir das nicht ein bisschen anders machen? Und das finde ich ganz wichtig. Ich mache auch einmal im Jahr oder alle zwei Jahre einen Workshop mit der Abteilung, um wirklich zu sagen, wir gehen raus aus dem Büro, wir wollen mal einfach out of the box denken, schon mal nochmal drüber nachdenken, ist das, was wir machen, richtig so, wie wir es jetzt machen? Oder könnte man es besser machen? Könnte man es anders machen? Könnte man eine andere Struktur wählen? Andere Wege gehen? Was auch immer. Also da muss man raus aus dem Büro, da muss man den Kopf für frei haben. Und das versuchen wir auch zu machen, um einfach immer wieder so zu schauen, ist das, was wir machen, und auch zu hinterfragen, noch der richtige Weg.
Wie stehst du so zum Bereich Weiterbildung oder zum Thema Weiterbildung?
Wichtig, auch für jeden jungen Menschen natürlich wichtig, dass man da eben schaut, dass man das für sich macht, was man gerne machen möchte. Für international ist es jetzt natürlich nicht so ganz wichtig, ob man Fachwirt ist, Betriebswirt oder sonstiges. Da gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten, natürlich auch international. Wir haben auch Praktika gemacht, also manche von den Kolleginnen und Kollegen mal für eine gewisse Zeit nach Amerika geschickt oder auch einen Kollegen mal nach Indien geschickt. Auch das haben wir gemacht. Das war ist sicherlich auch eine Weiterbildung, ne? Auch wenn da letztendlich keine Urkunde ist, wo man hinterher gesagt bekommt, das hast du jetzt gemacht. Aber ich glaube, bringt einem schon selbst sehr viel. Und das sind dem ganz wichtig, wer auch immer was machen möchte, das finde ich ganz wichtig, das auch zu unterstützen, wenn es irgendwo noch Sinn macht. Also klar, jetzt was völlig Absurdes nicht, aber wenn wir Sachen haben, die eben für jemanden auch eine gewisse Entwicklung darstellen, bin ich immer ganz offen.
Ja, sehr cool.
Cool,
vielen Dank.
Beschwer dich nicht, wenn ab morgen das Telefon immer klingelt und du dich vor Bewerbung nicht retten kannst, dann haben wir unser Ziel erfüllt. Nein, Spaß beiseite, hat Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du dabei warst. Und ich würde mich freuen, wenn es irgendwann mal zu einer Volleyballmannschaft von Loy und Lill kommt und ihr das erste Foto postet und das hier entstanden ist. Deswegen schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank, Nicole.
Lieben Dank nochmal an euch.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.